Vogel der Woche.
Kurzum, ich hatte gestern einen schönen Tag. Der fing allerdings schon um 4 an, damit Familie und so dann auch noch irgendwas von mir hat. Musste ich, um Vögel zu beobachten, die Zeit nutzen, in der die Menschen gemeinhin am Sonntag schlafen. Ja, und also bin ich da im Morgengrauen los und bin Richtung Bitterfeld gefahren. Eigentlich eine Gegend, in die man nicht so wahnsinnig gerne fährt. Das hat mehrere Gründe. Zum einen diese seltsame entindustrialisierte Tristesse, die sich einem da anbietet. Zum anderen, weil da die Neonazis so langsam Oberhand bekommen und die örtlichen Behörden da irgendwie nicht so wahnsinnig viel dagegen tun. Also alles in allem eher eine unerfreuliche Gegend. Aber es gibt natürlich Licht auch in dieser Region und das kommt mal wieder daher, dass eine Umweltministerin, kurzzeitige zumindest des Landes Sachsen-Anhalt, Heidrun Heidecke hieß sie, ist leider verstorben, dafür gesorgt hat, dass diese Bergbaufolgelandschaft da nicht ganz ungesteuert entsteht, sondern eine Art Naturrefugium oder Wildnis, wie sie es nannte, Goitsche, entsteht.
Was hier in der Goitsche wichtig ist, was hier in der Bitterfelder Region wichtig ist, ist, dass nicht zu viele junge Leute wegziehen. Ansonsten sterben uns unsere Ehrenamtlichen aus, sodass wir auch über den Tellerrand als Naturschützer hinausgucken und sagen, natürlich ist es wichtig, dass es hier Arbeitsplätze gibt. Nur das wird uns helfen, auch Leute mit Engagement für die Goitsche-Wildnis hier zu halten. Dass wir glauben, dass Naturschutz Luxus ist, ist eben die ganz grundlegend falsche Einstellung. Wir sehen ja jetzt mit der sogenannten TEEP-Studie, dass Naturschutz, Naturerhalt uns ganz viel Geld spart. Wenn wir das technisch tun müssten, was im Moment die Natur für uns leistet, dann wird es für die Wirtschaft, für die Volkswirtschaft viel, viel teurer. Die Ökosysteme leisten für uns unheimlich viel, was wir bis jetzt nicht honorieren. Und ich glaube, da brauchen wir den Paradigmenwechsel, dass Dienstleistungen der Natur auch einen Wert haben. Das heißt, der Landwirt beispielsweise nicht dafür bezahlt wird, dass er Natur zerstört, indem er riesige Maisäcker anlegt, sondern dass er Geld dafür bekommt, wenn er naturverträglich wirtschaftet und eben nicht mit Pestiziden das Grundwasser verdirbt. Solange aber nicht die politischen Rahmenbedingungen dafür gesetzt werden, kann ich auch vom Landwirt nicht erwarten, dass er für 100 Euro eine extensive Weide bewirtschaftet, wenn demgegenüber der intensive Maisacker pro Hektar 1000 Euro bringt. Biologische Vielfalt ist etwas wie eine Lebensversicherung für den Menschen. Wir wissen erst dann, wenn etwas fehlt, dass es vielleicht schon zu spät ist. Also wenn eine Art ausgestorben ist, dann können wir sie nicht zurückholen. Das ist so ähnlich wie mit einem Kartenhaus. Ich kann eine ganze Menge Karten aus einem Kartenhaus herausnehmen, aber irgendwann stürzt es zusammen. Und wenn ich nicht genug weiß, nämlich welche Karten ich rausnehmen kann, ohne dass es zusammenstürzt, dann passieren Dinge, die wir hinterher nicht wieder zurückholen können. Ich denke, es gibt ja unterschiedliche Seiten der Turbolandschaftsumgestaltung. Das eine ist, dass uns die Natur selber auch zeigt, dass sie sehr schnell ist. Das erleben wir ja hier seit über 10 Jahren. Das heißt, die Natur erobert sich sehr schnell auch das Land und das Wasser zurück, wenn wir sie denn lassen. Die andere Seite ist die, dass wir natürlich mit dem, was wir selber manches Mal turbomäßiges machen, im Zusammenhang gerade auch mit der ganzen Landwirtschaftsumgestaltung, eben viel zu schnell agieren, weil wir uns nicht über die Konsequenzen Gedanken machen. Genauso ist das mit den riesigen Maisanbauschlägen. Man glaubt immer vorher zu wissen, das funktioniert und das geht schon. Und hinterher stellt man voller Schrecken nach ein paar Jahren fest, dass man damit Schäden verursacht hat, die man gar nicht wollte. Man hat es ja alles gut gemeint. Wir sind nicht gegen die Produktion von Biomasse, aber erstens müssen wir generell uns in Deutschland und auch in der Region überlegen, wie viel Fläche können wir uns dafür leisten. Es kann nicht sein, dass wir einerseits hier Biomasse produzieren und auf der anderen Seite unsere Kühe mit Soja aus Übersee füttern. Auf der anderen Seite kann auch die Biomasseproduktion unter dem Aspekt des Naturschutzes schon positive Effekte haben. Wenn die in Mischkulturen angebaut werden, kann das auch für biologische Vielfalt sorgen. Aber ich glaube, wir müssen immer über kleinteilig, über verschiedenartig sprechen und eben nicht über die Maismonokulturen, soweit das Auge reicht. Dann mache ich damit Natur kaputt. Wenn ich auf kleineren Flächen Holz zum Verbrennen produziere, daneben Wertholz produziere, daneben aber eventuell eben auch über die Streuobstwiese Früchte produziere und darunter eventuell dann mit der Wiese, die da ist, vielleicht auch noch die Schafe ernähren kann, die hinterher dann für einen Weihnachtsbraten in der Pfanne landen, dann kann das ökologisch sein.
Und das ist tatsächlich natürlich irgendwie auch passiert, beziehungsweise gibt es so ein Übergangsstadium, was immer dann, wenn so Kiesgruben und Bergbau immer noch nicht neu genutzt, aber schon wieder renaturiert irgendwie so da sind, dann siedeln sich da jede Menge unter anderem Vögel an. Und darum geht's uns ja, der Vogel der Woche, nämlich dreut am Morgengrauen sozusagen. Jedenfalls bin ich da so im Dämmerlicht losgestiefelt an diesem Riesensee, um dann aber zu den kleineren Seen vorzudringen, denn da gibt es eine Kiesgrube, die ist sogar noch in Betrieb. Da sind so Inselchen und die sind aber noch so voller Kies und wächst so ein bisschen was drauf. Und das ist relativ selten im Binnenland. Also das gibt es eigentlich fast nur so auf großen Flüssen wie der Elbe, dass da mal so eine Kiesinsel entsteht, auf der dann eigentlich so ein Setting existiert wie am Strand. So ein bisschen. Und genau das passiert dort nämlich. Da brüten so Seevögel. Und deswegen bin ich dahin. Das dauert ein paar Stunden. Also da war ich, andere Leute schliefen immer noch. Und ich war schon 4 Stunden unterwegs und kam dort, hatte Frühstück sogar vergessen, kam dort völlig übermüdet an. Und dann war es wirklich ein grandioses Bild. Auf einer dieser Inseln hatte sich nämlich eine Möwenkolonie entwickelt, recht groß. Und mit Mang saß nicht nur ein Austernfischer, also eigentlich ein Küstenbewohner, sondern innerhalb dieser vielen Lachmöwen, die dort brüteten und Sturmmöwen und Silbermöwen und weiß der Fuchs, gab es etwas, was in meiner Jugend schon immer mal so behauptet wurde, dass die seltenste Brutvogelmöwenart Europas immer mal so sich versteckt in solchen Lachmöwenkolonien. Und die Rede ist von der wirklich sehr schönen, bildschönen Schwarzkopfmöwe, die also, wie der Name schon sagt, einen tiefschwarzen Kopf hat, der auch also bis an den Hinterkopf so wie in Tinte getaucht ist, der Kopf. Und dann hat sie so die Augen oben und unten umrandet mit einem weißen Ring. Sehr schön. Und einen roten Schnabel und gänzlich weiße Flügel. Also oben natürlich so ein bisschen grau, wie die Möwen ja das immer haben, aber also ohne schwarze Spitze. Naja, was, das ist jetzt nerdiges Zeug. Jedenfalls sieht die sehr schön aus, wenn sie so fliegt und ruft, auch so ganz sanft, ganz anders als die Lachmöwen. Ist gar nicht so viel größer. Ja, und so umflog mich dann auch gleich eine, weil ich bin ja mehr oder weniger zu nahe gekommen an diese Kolonie, sagt sie. Ich natürlich nicht, ich ja sehr vorsichtig und schön da von der Straße aus, also nichts Böses gemacht. Aber konnte so von oben in diese Kolonie reingucken und das war wirklich ein sehr schönes Bild, wie da die Flussigschwalben mit den Lachmöwen, dazwischen dieser dicke Austernfischer und überall friemelten so kleine, flauschige Möwenküken rum und dann eben diese schönen, sehr edlen irgendwie, also die wirken sehr aristokratisch irgendwie zwischen diesen wüsten Lachmöwen, war sehr schön. Und dann sah ich etwas, was mich just an meine eigene Familie erinnerte, nämlich mein älterer Sohn ist jetzt 18 und ich habe immer so das Gefühl, ja, mit der Fürsorge, also man fühlt sie ja immer noch und man ist, also was heißt Mann, ich bin immer noch geneigt, da auch zu unterstützen und dies und jenes und beraten und wundere mich auch nicht, dass der Müll nicht runtergebracht wird und irgendwie auch nicht mal, als ich neulich gefragt habe, ob er mal einkaufen gehen kann, da hat ihm das Bein wehgetan und eine halbe Stunde später war er weg zur Party. Naja, und sowas sah ich dann auch. Da saß also eine Möwe, die jetzt schon fast erwachsen war und also eigentlich nur noch der Kopf war nicht so schön schwarz wie bei den Elternteilen. Und ansonsten sah die eigentlich ziemlich gut aus und konnte auch schon fliegen und so und bettelte da in einem fort und die beiden Eltern, die bemühten sich und holten noch ein Fischchen und so und fütterten das Ding und dann dachte ich, das ist ja wohl krass, das ist ja wie bei mir und dann saß ich da so und es war natürlich sehr schön und am Ende dachte ich, naja, es muss also irgendwas drin sein, also so tiefer drin in dieser Natur, dieser Wesen, dieser Möwenwesen oder auch meines Vogelmenschwesens, was dafür sorgt, dass, naja, obwohl nun schon ausgewachsen, die Startschwierigkeiten sozusagen so gering wie möglich sind, irgendwie. Denn es tut ja nicht weh. Also man macht es ja trotzdem. Das ist ein verrücktes Ding. Und nachdem ich dann insgesamt, ich glaube, 10 Stunden unterwegs war und genug Zeit hatte, darüber nachzudenken, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass diese Schwarzkopfmöwe, diese seltene Möwe, die dort bei Bitterfeld ein Heim gefunden hat, inmitten der echt krachig lärmigen Lachmöwen. Hier kann man mal hören, wie das da wirklich klingt. Ja, also ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das völlig okay ist, seinem 18-jährigen Sohn auch noch das Zimmer aufzuräumen. Oh, jetzt höre ich schon die, das mit anderen Prinzipien und so, und wie soll der denn das lernen und wie soll denn das gehen, wenn der dann alleine, das weiß ich doch nicht, wie das geht, ist mir auch völlig egal, ist den Schwarzkopfmöwen auch egal, wenn die dann wirklich fliegen kann und weg ist und so, dann wird die das schon hinkriegen, aber solange sie nicht weg ist, ist sie da und da kann man auch mal ein bisschen füttern, dachte ich mir dann so beim Nachhausefahren und ich hoffe, das war die richtige Schlussfolgerung von diesem schönen Vogelerlebnis. Der Vogel der Woche ist in jedem Falle die wunderbare Schwarzkopfmöwe. Aufrecht steht sie zwischen den geduckten Lachmöwen und füttert ihre längst ihr Haupt über die alten erhebenden Jungen. Sehr schön. Schöne Woche noch.